Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zum aktuellen D-Talk mit Professor Christian Lammert begrüßen zu dürfen. Er ist USA-Spezialist und lehrt an der FU Berlin auch Amerikanistik. Herzlich willkommen, Herr Professor Lammert.
Hallo, Herr Müller, freut mich sehr.
Herr Lammert, am 20. Januar 2021 hat Joe Biden seine Inaugurationsrede gehalten und hat zu Zusammenhalt aufgerufen, hat gesagt, er würde für den inneren Frieden eintreten, das Land wieder zusammenführen nach den 4 schrecklichen Trump-Jahren. Ist ihm das, 3 Jahre regiert er nun im Weißen Haus, gelungen und hat die Rede zur Lage der Nation in der letzten Nacht dazu beigetragen, diesen Frieden weiter zu festigen?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Wenn man sich die Bilanz der beiden Administrationen anschaut in diesen 3 Jahren, hat er schon einiges zustande gekriegt. Und da waren eigentlich viele skeptisch bei dieser Polarisierung im Kongress, bei dem Widerstand der Republikaner, ob er da überhaupt etwas durchsetzen kann. Und er hat es geschafft, massive Investitionsprogramme in die Infrastruktur, sozialpolitische Programme durchzusetzen. Aber er hat auch massiven Widerstand erfahren im Kongress, vor allem im Abgeordnetenhaus, wo viele von den Trump-Anhängern sitzen, so ein Flügel der Freedom Caucus, 19 Abgeordnete, die wirklich eine grundlegende Blockadepolitik gegen den Präsidenten und gegen die Demokraten gefahren sind. Man hat versucht, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Biden einzuleiten, was jetzt läuft, aber was keinerlei Aussichten auf Erfolg hat. Und man hat auch hier kürzlich einen Versuch gestoppt, ein Gesetz durchzukriegen, was Militärhilfe für Ukraine und Israel und massive Investitionen in die Grenzsicherung im Süden kombiniert hätte, gestoppt von den Republikanern. Also es ist immer noch ein gespaltenes Land, aber Biden hat einige Erfolge aufzuweisen. Und er versucht zumindest auch, und das hat man in dieser State of the Union Address gestern auch gesehen, so ein bisschen überparteiliche Kooperation anzumahnen. Aber man merkt auch, die USA sind schon wieder im Wahlkampf. Und das heißt, es geht auch schon wieder konfrontativ zu.
Also ich hatte gestern streckenweise das Gefühl, in einer Wahlkampfveranstaltung zu sitzen, weil nicht wenige demokratische Abgeordnete und Senatoren Formuliers gerufen haben. Manche haben auch Plakate in Händen gehalten. Also wie eine Startsitzung des gesamten Parlaments schien das gestern streckenweise nicht zu sein, sondern eher wie so eine Turnhallenveranstaltung.
Ja, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das war in Teilen eine untypische State of the Union Address. Normalerweise ist das wirklich, und das ist ja auch in der Verfassung so festgelegt, dass von Zeit zu Zeit der Präsident eben über die Lage der Nation dem Kongress berichten soll. Und normalerweise wird da mehr oder weniger sachlich einfach nur vorgestellt, was ist erreicht worden, wo sind die Probleme und mit welchen Prioritäten wird der Präsident und das Weiße Haus dann in den nächsten Jahren weiter regieren. Gestern hat man schon gesehen, dass der Wahlkampf eben ansteht. Man hat auch schon diesen vergifteten politischen Diskurs gemerkt. Er hat zwar den Namen Trump, seinen Kontrahenten jetzt bei der nächsten Wahl erneut nicht einmal bei Namen genannt, aber er hat ihn häufig angesprochen als sein Amtsvorgänger. Und er hat die Differenzen klar offengelegt. Und er hat auch gesagt, dass Trump eine Gefahr für die Demokratie in den USA wäre. Und bei den Reaktionen im Publikum sieht man halt auch wirklich ganz manifest die Spaltung des Landes. Jubel auf der einen Seite und Schweigen oder auch Zwischenrufe, aggressive Zwischenrufe auf der anderen Seite. Das spricht nicht dafür, dass dieses Land in den nächsten Jahren wieder zusammenkommen wird. Da muss schon viel passieren, damit diese beiden politischen Lager mal wieder intensiver und auch mit der nötigen Mehrheit zusammenarbeiten können. Das ist momentan fast ausgeschlossen.
Die Rede von Biden begann mit einem, wenn ich das so sagen darf, Kracher. Er verglich sich mit Roosevelt, der Anfang 1941 State of the Union Address abgegeben hatte und sagte, damals wären die USA nicht im Krieg gewesen, aber er hätte den Engländern umfassende Hilfe zugesagt damals. Und heute würde eher Joe Biden der Ukraine umfassende Hilfe versprechen und Putin solle sich nicht zu sicher fühlen. Sie haben ja eben gesagt, eben beschrieben, dass das 60 Milliarden Hilfeprogramm im Kongress festhängt. Das heißt, aus den USA fließt im Moment gar keine Hilfe an die Ukraine, jedenfalls nicht offiziell. Er hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass kein amerikanischer Soldat auf ukrainischem Boden sich befände und dort im Einsatz sei. Wenn ich das jetzt vergleiche mit März 1941, 9 Monate später waren die USA im Krieg gegen Japan und gegen Deutschland. Das hat mich offen gestanden schon ein bisschen erschreckt.
Ja, aber ich würde auch sagen, hier ist man wieder im Wahlkampf und man muss momentan auch schon harte Bandagen in dieser parteipolitischen Auseinandersetzung fahren. Und das hat er gestern gemacht. Er hat diesen Vergleich gezogen, um eben zu sagen, dass in der Ukraine, und das ist ja auch breiter Konsens hier in weiten Teilen von Europas, auch die Freiheit der westlichen Welt verteidigt wird gegen Putin. Und die Republikaner oder Teile der Republikaner, das muss man ja immer einschränken. Es gibt ja auch noch traditionelle Republikaner, die klar für eine Unterstützung der Ukraine sind, die aber momentan eben im Klammergriff dieser Make America Great Fraktion im Kongress sitzen und auch im Klammergriff von Trump sind, der momentan keine Lösungen haben will. Das hat er eindeutig seinen Parteianhängern und seinen Parteimitgliedern kommuniziert. Im Wahlkampf, ja, darf die Administration keine Erfolge haben. Und diese MAGA-Anhänger wollen auch keine militärische Unterstützung mehr für die Ukraine. Und da versucht er jetzt diese Relevanz dieser Militärförderung für die Freiheit der westlichen Welt in den Vordergrund zu rücken. Und da nutzt er jetzt dieses historische oder die historische Analogie, um diese Wichtigkeit, die zentrale Bedeutung der militärischen Hilfe für die Ukraine im Kampf gegen Putin und im Kampf gegen Putins imperiale Bestrebungen. Und die kann man ja schon so beschreiben, wenn man sich Putin anhört, und da eine Gegenkraft zu etablieren. Und da hat er schwere Geschütze aufgefahren, das ist richtig.
Er hat auch gegen Iran geschossen und hat gesagt, er würde sich auch von China nichts gefallen lassen. Und er hat gestern angekündigt, was vorher ein paar Stunden vorher schon durch die Medien gesickert war, dass man einen provisorischen Hafen vor Gaza errichten würde, um dort Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu liefern und nicht mit LKWs da reinfahren zu müssen. Ist das auch Wahlkampf und der Tatsache geschuldet, dass viele muslimische Wähler einfach bei den Demokraten nicht für Biden sind, solange er Israel massiv unterstützt?
Ja, also das hat man ganz klar gesehen und ich meine, das ist auch das Timing, dass man so eine Initiative kurz vor einer solchen Rede dann umsetzt. Das hätte man ja auch schon vor einer Woche machen können, aber dann hätte das nicht diese Aufmerksamkeit bekommen. Und wir haben gesehen, auch am Super Tuesday, also diesem Vorwahlkampftag in der letzten Dienstag, dass ein großes Protestpotenzial gerade im linken Flügel der Demokratischen Partei liegt, die mit der Israel-Politik und der unterstützenden Politik der Biden-Administration für Israel nicht ganz zufrieden sind, die stärkere Hilfen für die Palästinenser im Gazastreifen einfordern. Und da gab es viele Abstimmungen, wo bis zu 15% teilweise nicht für Biden gestimmt haben, um diesem Protest Ausdruck zu verleihen. Und das ist hier eindeutig eine Reaktion an den linken Flügel. Wir versuchen zu vermitteln in diesem Konflikt und wir helfen auch der Zivilbevölkerung im Gazastreifen jetzt durch diesen Hafen, der da gebaut werden soll, was ja auch wieder eine große Infrastrukturleistung ist, was auch kostenintensiv ist. Aber um hier eben zu dokumentieren, und er hat ja auch wieder betont, er setzt sich ein für ein Gott, jetzt fällt mir der Begriff
Zwei
gerade nicht ein.
Staaten.
Ja, für die Zwei-Staaten-Lösung, aber auch für ein Einfrieren des Konflikts momentan. dass hier der militärische Angriff gestoppt wird, um die Geiseln frei zu bekommen. Also das sind schon deutliche Signale an den linken Flügel. Ich bin nicht nur pro Israel. Er hat trotzdem wieder die Solidarität zu Israel betont, weil das auch eine wichtige Wählergruppe ist, die jüdische Bevölkerung in den USA. Aber hier muss er so ein bisschen balancieren gerade, um diesen Spagat hinzubekommen.
Am Super Tuesday hat NBC zwei Zahlen veröffentlicht, die ich also zum Teil richtig verblüffend fand. Nämlich erstens, die haben drei Staaten dort genannt, Kalifornien, daran kann ich mich erinnern, und Arkansas, den dritten Staat habe ich auf den Stand vergessen. In allen drei Staaten haben über 50% der republikanischen Wähler gesagt, dass Joe Biden nicht regulär im Amt sei. Eigentlich sei er nicht der gewählte Präsident. Das fand ich jetzt doch verblüffend, gerade jetzt für ein, sagen wir mal, relativ liberales Land wie Kalifornien, dass auch da die Hälfte der republikanischen Wähler immer noch anzweifelt, dass die Wahl 2020 regulär gewesen sei. Das ist, wirft aus meiner Sicht auch ein erschreckendes Licht auf die amerikanische innenpolitische Lage.
Ja, diese Wahllüge, wenn man sich das bundesweit in den USA anguckt, sind es sogar bei den Republikanern bis zu 70%, die wirklich der Meinung sind, es gab massive Wahlfälschungen. Und auch, dass Biden nicht legitim Präsident ist. Das sind verschwörungstheoretische Einstellungen, die da wirklich dominant geworden sind. Wobei man sogar sagen muss, selbst unter den Demokraten gibt es so 12%, die meinen, dass Biden nicht legitimer Präsident ist. Also auch da scheint diese Verschwörungstheorie so ein bisschen zu greifen. Der amerikanische Historiker Richard Hofstadter hat schon in den 50er Jahren ein Buch über den paranoiden Charakter der amerikanischen Gesellschaft gesprochen. Und ich glaube, das sieht man hier auch wieder, dass die Gesellschaft sehr anfällig ist für bestimmte Erzählungen. Und wir leben jetzt natürlich auch in einer medialen Realität, in denen diese Botschaften über bestimmte Medien kommuniziert werden können. Und das sind nicht nur die sozialen Medien, wo solche Leute halt diese Stories dann erzählen können und direkt das Publikum erreichen können, sondern es sind auch größere Fernsehkanäle. Fox News hat lange Zeit diese Story auch erzählt, obwohl wir jetzt wissen, nachdem es eine Klage dieses Herstellers der Wahlmaschinen gegeben hat, dass intern schon längst kommuniziert worden ist, da ist alles legal abgelaufen und Biden hat diese Wahl legitim gewonnen. Trotzdem hat man noch lange diese Geschichte weitererzählt, um die eigenen Zuhörer eben genau das zu bieten, was sie hören wollen, weil man damit Geld verdienen kann im Mediensektor der USA. Und das ist ein großes Problem, dass viele Leute einfach der anderen Seite nicht mehr glauben. Und das gilt für beide Seiten, aber ganz extrem für die republikanische Seite. Alles ist Lüge. Es ist eine Scheinwelt. Das hat auch sehr stark antisemitische Konnotationen. Da werden dann immer die Globalisten genannt. Bill Gates, George Soros, die die amerikanische Gesellschaft austauschen wollen mit Immigranten, total kontrollieren wollen. Und das ist in der Tat ein großes Problem für die Demokratie, wenn man sich gegenseitig nicht mehr über den Weg traut.
Dieser Wahlmaschinenhersteller hat übrigens in einem Gerichtsprozess 700 Millionen Dollar Schadensersatz von Fox News erstritten.
Ja.
Also so ganz lukrativ scheint das Geschäft damals für Fox News nicht gewesen zu sein. Lassen Sie mich abschließend noch auf das Riesenthema, jedenfalls hier in den deutschen Medien, kommen, das Alter von Joe Biden und das Alter von Trump. Ich habe vorhin NBC angesprochen, auch dort in diesen drei Bundesstaaten die Frage, ist Trump zu alt für den Job? Und ein Viertel der republikanischen Wähler haben gesagt, ja, der ist eigentlich zu alt mit seinen 77 Jahren. Auch hier lese ich von immer mehr Aussetzern, die er hat, damit ist nicht nur seine plumpe Rhetorik gemeint, sondern er verwechselt da manchmal offensichtlich Dinge oder verhaspelt sich. Aber Joe Biden ist ja noch 4 Jahre älter und er wirkt doch ziemlich hölzern. Und es gibt auch medizinische Berichte, die sagen, ein lieber netter älterer Herr, der sich aber manchmal nicht mehr an alles erinnern kann, was ihn dann auch in einer Pressekonferenz sehr wütend gemacht hat. Wenn man die Rede heute Nacht sieht, da hat er über eine Stunde lang flüssig abgelesen, die Rede, und sich kaum verhaspelt. Aber insgesamt wirkt er doch sehr sagen wir mal, monolithisch und sehr starr in seinem Äußeren, in seiner Gestik und Mimik. Und die Frage ist, jetzt sind noch 6 Monate Wahlkampf, in die er viel Kraft investieren muss. Da muss er unters Volk gehen und jeden Tag mehrere Reden halten. Ein anstrengender Job schon für einen jüngeren und ganz gesunden Menschen. Wie beurteilen Sie das? Zwei alte Männer, zwei alte weiße Männer, die um das Weiße Haus kämpfen?
Also grundlegend oder grundsätzlich ist das aus meiner Perspektive wirklich ein Problem. Nicht nur jetzt bei diesem Präsidentschaftswahlkampf. Wir sehen das ja auch bei führenden Parteipolitikern im Kongress. Mitch McConnell ist auch schon sehr, sehr alt, hat schon vor laufender Kamera minutenlang Aussetzer, wo er sich gar nicht mehr bewegen kann und man gar nicht genau weiß, was gesundheitlich da eigentlich vorliegt. Er hat jetzt angekündigt, er wird nicht wieder antreten im November. Aber wir sehen das auch in anderen wichtigen Positionen, dass es halt im politischen System keine Altersgrenzen gibt für bestimmte Ämter. Wir haben das auch beim Supreme Court gesehen, wo Leute wirklich im Amt bleiben, bis sie sterben. Und man hat hier keine Altersobergrenze. Was ich ein bisschen problematisch finde, ist wirklich, wie so ein bisschen der öffentliche Diskurs und die Wirklichkeit auseinanderzugehen scheint hier. Sie haben es angesprochen, die Rede war souverän. Die Zeitungen sind auch wirklich beeindruckt. Er war kraftvoll, er hat sehr laut geredet. Er hat ein bisschen über eine Stunde geredet. Es gab schon längere State of the Union Addresses in der Geschichte der USA, aber das wirkte nun nicht wie ein tattriger alter Mann, der sonst nur irgendwo im Keller sitzt. Das ist ja die Erzählung, die die Republikaner immer machen. Und er hat ja auch 3 Jahre dieses Amt ausgeführt. Und alle anderen Staatschefs, die mit ihm zusammenarbeiten mussten, die erzählen nicht diese Story eines alten senilen Mannes. Da wird immer wieder gesagt, er ist vorbereitet, er weiß, was er will, er kann das auch durchsetzen. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass ein Präsident ja nicht alleine regiert. Also der hat ja ein riesiges Team um sich rum. Und das meine ich nicht nur, dass die eine Expertise geben, sondern die würden ja auch Warnmeldungen geben. Und das würde auch an die Öffentlichkeit gelangen, wenn Biden intern nicht mehr in der Lage ist, dieses Amt auszuführen. Das sagt aber nicht, dass es ein Problem ist, wenn jemand mit 81 in dieses Amt reinkommt und dann 4 Jahre noch dieses sehr anstrengende Amt ausführen will. Aber das ist, glaube ich, das Dilemma, in das die beide Parteien so ein bisschen reingeschlittert sind aus einer Verunsicherung. Mit welchen Kandidaten kann man momentan eine Wahl gewinnen? Und da hat Trump die Republikaner im Griff. Und da traut sich keiner so richtig aus der Deckung. Nikki Haley hat es ein bisschen versucht, aber sie ist ja auch gescheitert, obwohl sie so im Schnitt ja 30% der republikanischen Vorwähler für sich begeistern konnte. Das ist auch etwas, was den Republikanern zu denken geben muss und auch tut. Aber auch bei den Demokraten war man sich nicht sicher, ist Biden der richtige Kandidat? Er hat Trump schon mal geschlagen, das spricht für ihn. Auch bei den letzten Zwischenwahlen 2022 waren die Demokraten erstaunlich erfolgreich, trotz ganz anderer Prognosen. Also er hat bewiesen, dass er scheinbar doch mobilisieren kann. Aber der Diskurs ist natürlich so, dass das immer wieder auf dem Tablett sein wird. Und das war, glaube ich, auch der Filter, mit dem viele jetzt diese Rede von Biden gesehen haben. Also ich fand, es war jetzt rhetorisch kein Vergleich zu dem, was zum Beispiel Präsident Obama an Reden gehalten hat. Es war eine solide Rede und es ist bekannt, dass Biden auch kein guter Redner ist. Er stottert, er verhaspelt sich häufig. Das hat er schon gemacht, als er jünger war. Aber momentan wird das alles mit diesem Filter, er ist zu alt und er ist nicht mehr in der Lage, den Job zu machen, präsentiert. Und das wird eine Herausforderung und da haben Sie vollkommen recht. Wenn man im Wahlkampf dann ab dem Sommer fast jeden Tag irgendwo in den USA einen Wahlkampfauftritt hat, dann muss sich zeigen, ob er noch die Ressourcen hat. Und das ist ein gewagtes Spiel, was die Demokraten hier machen, weil wenn man dann noch den Kandidaten austauscht, dann hat das massive Konsequenzen für das Wahlergebnis. Dann fragt sich der Wähler auch zu Recht, wusstet ihr das nicht vorher?
Ist Kamala Harris jemand, der ihn massiv unterstützen kann? Oder ist sie eigentlich, wie wir in einem früheren Gespräch mal festgestellt haben, viel zu blass und auch nicht in der Lage, irgendwas zu reißen.
Also als Vizepräsidentin war sie wirklich blass. Das hat aber auch zum Teil was mit dem Amt zu tun. Da kann man sich nicht so groß profilieren, weil das meistens auf Kosten des Präsidenten geht. Sie hat aber auch viele Fehler gemacht, gerade zu Beginn. Sie hatte ein Team, was nicht funktioniert hat. Da musste viel ausgetauscht werden. Und in Umfragen, und das ist natürlich auch ein bisschen ein Armutszeugnis, ist sie sogar noch, steht sie noch schlechter da als Joe Biden. Also die Zustimmungswerte sind so um die 30%. Bei Biden sind es immerhin noch 40%, was auch schon sehr niedrig ist für einen Präsidentschaftskandidaten. Aber momentan sieht man, dass sie wieder prominenter in diesen Wahlkampf eingreift. Sie muss vor allem bestimmte Themen übernehmen, wo die Demokraten auch Schwächen haben. Das ist vor allem bei bestimmten Wählergruppen, Frauen, Afroamerikanern. Da ist sie momentan die Kandidatin in diesem Wahlkampf, die sich hier am prominentesten zeigt. Und ich glaube, sie wird auch eine sehr, sehr aktive Rolle als öffentliche Rednerin spielen, weil das kann sie. Sie hat diese Power. Und das wird vielleicht so ein bisschen Ausgleich sein zu dem dann doch etwas älteren Biden, der hier nicht mehr ganz so energiereich jeden Tag wahrscheinlich vor die Massen treten kann.
Und Nikki Haley wird die Kandidatin für die Vizepräsidentschaft bei Donald Trump.
Ja, das ist die spannende Frage. Sie hat, nachdem sie ausgeschieden ist, nicht direkt Trump unterstützt, was man normalerweise als eine Kandidatin macht, die aus diesem Vorwahlkampf ausgeschieden ist. Und Joe Biden hat ihr gleich angeboten, komm zu uns mit deinen Wählern. Wir brauchen jetzt eine breite überparteiliche Koalition, um Trump zu verhindern. Sie hat sich bislang noch nicht geäußert. Es werden auch Spekulationen lanciert, dass sie eventuell als unabhängige Kandidatin antreten könnte. Und da ist dann die Frage, wem schadet das mehr, Trump oder auch Biden, weil sie sicherlich auch viel unzufriedene Wähler von Biden im moderaten Spektrum mobilisieren könnte. Das würde nochmal eine völlig andere Dynamik geben. Und es gibt ja auch so eine Bewegung in den USA, die momentan fordert, wir wollen noch eine dritte Alternative in diesem Präsidentschaftswahlkampf haben, wo wir einen Demokraten und einen Republikaner haben, gerade um diese polarisierte Situation so ein bisschen symbolisch zu bekämpfen. Und da muss man abwarten. Also so wie dieser Vorwahlkampf gelaufen ist, die persönlichen Angriffe auch zwischen Trump und Haley, vor allem von Trump auf Haley, sehe ich momentan eigentlich kaum die Möglichkeit, dass sie als Vizepräsidentschaftskandidatin zur Verfügung stehen wird. Aber es geht immer um opportunistisch machtpolitische Gesichtspunkte. Und da kann ich natürlich mit meiner Einschätzung dann im Endeffekt auch wieder falsch liegen, weil sie sicherlich sich schon Gedanken macht, 2028 als Kandidatin bereitzustehen. Und da muss sie sich jetzt überlegen und in ihrem Team diskutieren, ist es dafür sinnvoll, als Vizepräsidentin anzutreten und eventuell zu verlieren? Oder soll sie sich gegen Trump profilieren, um dann vielleicht beim Wiederaufbau einer republikanischen Partei eine zentrale Rolle zu spielen?
Und eine Frage, Herr Lammert, und wir werden das, ich hoffe, gemeinsam beobachten. Ich danke Ihnen erstmal für Ihre heutige Einschätzung der State of the Union Address von Joe Biden letzte Nacht und bin gespannt, wie der Wahlkampf in den USA weiterläuft. Vielen Dank für heute.
Gerne doch.